So richtig gut wird's jetzt, wenn man innerhalb dieser Social-Media-Plattform, dass du gar nicht mehr diesen Sprung weg hast von der Plattform, sondern dass du sofort nativ per Klick bestellen kannst. Und das ist wirklich so, glaube ich, der springende Punkt. Je besser man das hinbekommt, dieses Nahtlose, dass man gar nicht merkt, dass man einkauft, desto besser ist es für die Konversion, desto besser ist es sozusagen für den Händler.
Diese Folge ist gesponsert von Scentinblue. Scentinblue zählt zu Europas führenden All-in-One Sales- und Marketing-Plattform für Unternehmen auf Wachstumskurs. Übrigens ist der Maximilian Model, Deutschlandchef von Scentinblue, auch in unserem Podcast zu Gast gewesen, in der Folge 64. Und zwar mit dem Titel "So funktioniert modernes E-Mail-Marketing". Dort wird verraten, wie man eine hohe Öffnungsrate erzielen kann, wie man mehr Abonnenten für den Newsletter bekommt. Also Online-Unternehmer und E-Commerce-Unternehmen, aufgepasst. Dort wird verraten, wie man eine gute Newsletter-Strategie aufstellen kann. Übrigens haben wir Scentinblue für einige unserer Kunden schon im Einsatz und müssen sagen, das Ganze ist wirklich definitiv intuitiv und man kann super viel mit Scentinblue umsetzen. Es spart also Zeit, Energie und Ressourcen. Wenn du Scentinblue kostenlos ausprobieren willst, kannst du dich unter de.scentinblue.com anmelden. Den Link findest du natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Dann kannst du Features wie E-Mail-Editor, Kampagnenautomation, solange du willst, mit einem Sendelimit ausprobieren. Ein Gutscheincode für das Premium-Paket kriegst du hier auch, und zwar Handel40 zusammengeschrieben und klein. Denn mit diesem Code kannst du das Premium-Paket einen Monat lang kostenlos testen. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Folge.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handel 4.0. Heute zu Gast Roman Zenner, Technical Partner Manager bei Shopify. Roman hat seinen eigenen Podcast, das ist der ShopTech-Blog, ist ein Blog und Podcast zum Thema E-Commerce mit starkem Fokus auf den technischen Bereich. Und wir sprechen über das Thema Social Commerce. Ist ein Riesenthema, ist ein wahnsinnig relevantes Thema für alle Online-Shop-Händler. Und natürlich alle anderen Agenturen auch, die mit E-Commerce zu tun haben. Wir sprechen natürlich über die Entwicklung in Social Media und dass das Thema Shopping dort natürlich einen immer größeren Stellenwert hat. Das muss man sich natürlich als Händler und als Agentur sich damit beschäftigen und schauen natürlich auch, wie man dort erfolgreich agieren kann. Welche Herausforderungen es da wirklich gibt, das wird mir Roman erzählen, beziehungsweise wir werden darüber diskutieren. Wir schauen natürlich auch in die Entwicklung nach China, Asien, wo sehr, sehr, sehr viel geht, wo man auf jeden Fall auch drauf schielen sollte. Und ja, wir sprechen natürlich auch über die Möglichkeiten, die es hier seitens Shopify gibt, als Händler eben das ganze große Thema Social Commerce technisch auch erfolgreich abzubilden. Ich freue mich ganz so auf dieses Gespräch. Roman, super cool, dass du mit bei dieser Folge dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr aufs Gespräch.
Du bist bei Shopify Technical Partner Manager, ne?
Genau, so schaut's aus.
Ja, was ist das genau? Was machst du da? Was kann man sich darunter vorstellen?
Also man stellt sich vor, also Shopify kennt ihr ja vielleicht, eine E-Commerce-Plattform, die man nutzen kann, um Shops aufzubauen. Und es gibt eine ganze Menge, wir nennen das Partner, die mit der Software arbeiten, also die beispielsweise, also Agenturen sind zum Beispiel, die mit Shopify Shops bauen für ihre Kunden, Kundinnen oder App-Entwickler, die Apps bauen, um noch mehr Funktionen in Shopify reinzusetzen.
Ja.
Und das hat immer auch einen technischen Hintergrund. Das heißt, da muss man verstehen, wie bestimmte Schnittstellen funktionieren, wie so eine Shopify-interne Logik aufgebaut ist. Und das sind die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Also ich versuche, Strukturen zu schaffen, Programme zu bauen, mit denen Agenturen und Freelancer, aber auch App-Entwickler besser, schneller mit Shopify arbeiten können.
Okay, dazu gehören sicherlich dann auch die Theme-Entwickler, ne? Das ist so ein bisschen... Das gehört mit dazu,
oder? Richtig, ganz genau. Die gehören auch dazu. Das heißt, eben, wie man es schaffen kann, dass Shopify auch sozusagen vorne rum schön aussieht und den Kundenwünschen dann gerecht wird. Das machen die Teamentwickler und die betreue ich auch, ja.
Okay, und bist du selber dann auch Entwickler, sag ich mal, im Shopify-Backend in irgendeiner Form oder organisierst du es eher dann?
Also ich bin selbst von Natur aus kein Entwickler. Ich habe mir das in, ich möchte fast sagen, jungen Jahren selbst angeeignet und bin ein ganz guter Programmierer.
Ja.
Bin aber von Haus aus Literaturwissenschaftler, also bin nicht wirklich ein ausgebildeter Coder.
Ganz anderer Background.
Ja, richtig, ganz anderer Background. Ja. Aber ich bin schon so gut im technischen Thema, dass ich das bewerten kann, was da passiert. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Ne? Also ja. Selbst wenn wir anstreben, dass die Dinge vornherum für den Händler, die Händlerin einfach zu machen sind, gibt es natürlich eine ganze Menge Prozesse im Hintergrund, die technisch sind, die muss man entsprechend verstehen und die Leute auch sozusagen in diese Richtung oder in dieser Richtung schulen und Trainings anbieten.
Ja. Okay, wenn du Technical Partner Manager bist, du bei Shopify Deutschland oder ist es dann das ganze globale Shopify?
Also es ist, wir haben uns in Regionen aufgeteilt und ich bin tatsächlich im EMEA-Team. Also EMEA ist für uns Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Das sind so die,
okay, krass.
Die ganze Region tatsächlich. Und dann haben wir noch Asia-Pacific und US. Und das sind sozusagen die großen Regionen, die wir sehen. Und ich bin halt im europäischen Team. Der Fokus ist hier vor allen Dingen auf Europa. Ja. Das ist tatsächlich, dass wir auch das ähnlich gut hinbekommen für Partner in Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien. England, Irland, ne?
Diese. Abgefahren, ja. Kann ich mir vorstellen, dass es Märkte sind, die auch wahnsinnig wachsen aktuell, so, ne?
Das ist so.
Also E-Commerce-technisch, Shopify-technisch.
Das ist so, die wachsen alle, haben natürlich aber ihre ganz besonderen Eigenheiten und das ist natürlich immer auch ein wichtiger Punkt bei dieser ganzen Überlegung, wie Partner aufgestellt sind, weil, französische Händlerinnen haben ganz andere Bedürfnisse oder Notwendigkeiten als, sagen wir mal, irische. Ne? Und da muss man schon schauen, dass man dem gerecht wird im ganzen Ökosystem.
Okay. Ja, heftig. Ja, cool. Und du hast auch einen eigenen Podcast, ne? Du hast den ShopTech-Blog.
Genau. Das ist
Blog und Podcast.
Ja. Als Blog und Podcast, genau. Also das ist sozusagen aus dieser, ich möchte schon fast sagen, Begeisterung für E-Commerce-Technologie entstanden. Das mache ich zusammen mit meinem Kumpel Martin.
Ja.
Wir haben dieses Format, dass wir regelmäßig Updates in Podcast-Form über die Technologie-Welt geben. Also zum Beispiel letztens gab es halt eine Folge über den sogenannten Gartner Magic Quadrant. Das ist so eine Art, das ist ein Report, der so im Enterprise-Segment Technologien vergleicht. Wir haben aber auch ein Format, wo wir wirklich mit Händlerinnen sprechen. Zuletzt mit Zalando oder mit Douglas zum Beispiel, um halt mal tiefer einzusteigen und zu fragen, okay, wie macht ihr das denn? Was ist denn bei euch im Hintergrund an Software da? Wie
baut ihr das? Ja. Also das heißt, ihr holt da auch Gäste direkt dann rein? So
ja, genau.
Die Händler,
ne?
Ja, okay. Aber immer mit einem technischen Background sozusagen?
Immer
mit einem
technischen Background. Das ist immer genau der Fokus, tatsächlich die Technik zu verstehen. Wir haben da meistens CTOs und diese Rollen im Podcast, ja.
Cool, ja. Und wie lange seid ihr ungefähr schon? Ihr seid auch schon eine Weile, habe ich gesehen. Seit 2019, 18 oder sowas seid ihr schon?
Ja, also den Blog selbst, den betreibe ich schon seit 2010, würde ich sagen. Aber so in diesem Format tatsächlich 2017 oder 18, genau.
Den Podcast jetzt, dann auch, ne?
Ja, genau.
Ja, cool. Ja, vielleicht gibt es da ja in Zukunft auch mal Möglichkeiten, dass wir da kooperieren, dass wir mal bei dir zu Gast sind zu irgendeinem Technik.
Das ist ja gerne. Thema. Also wenn es
ergibt.
Ja, definitiv. Also ne, solange der Fokus halt so mehr auf der Technik ist, dann sehr, sehr gerne. Und da lernen wir auch gerne neue, interessante Gesprächspartner kennen. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, sehr cool. Genau. Nee, bei uns ist ja eher der Fokus auf das Marketing im E-Commerce, ne? Und du deckst da die Technik ab, die wir natürlich ja immer nur so am Rand so ein bisschen machen.
Ja.
Ne? Also wir haben da teilweise auch ganz coole Sachen, aber ich denke, du gehst da ein bisschen mehr in die Tiefe.
Genau.
Ja, nice, genau. Aber heute sprechen wir gar nicht so stark über die Technik oder sogar fast gar nicht, sondern eher über Social Media und E-Commerce zusammen.
Genau.
Eben das Phänomen zum Social Commerce. Ja, ich kann das dann auch nochmal jetzt sagen. So, also Social Commerce finde ich irgendwie fast so einen typischen sperrigen deutschen Begriff für so eine riesige Anzahl an Entwicklungen oder Phänomene und Sachen, die wir jetzt so im E-Commerce die letzten Jahre alles so erlebt haben. Ne?
Ja.
Also das ist so meine Meinung. Also Social Commerce ist halt so ein Begriff, den man aus meiner Sicht irgendwie so nachträglich, wie gesagt, da so diesen ganzen Ding so überstülpt.
Ja.
Wie siehst du das?
Ja, das sehe ich ähnlich. Man wundert sich immer, wie diese ganzen Begrifflichkeiten zustande kommen. Ne? Wer da zuerst die Idee hatte, diesen Begriff zu prägen. Ich glaube, das war aber auch dann tatsächlich nicht Deutschland, sondern das wird von den USA entstanden sein, weil da ist es tatsächlich schon eher der Fall oder eher zu beobachten. Vermutlich ist das Konzept sogar tatsächlich kommt es eher aus Asien, nämlich die Grundidee.
Ja, ne? Klar, nee, die Idee und diese ganze Entwicklung auf jeden Fall. Ja, gut, das ist spannend. Nee, aber ich meine jetzt vor allem den Begriff so, ne? Ja. Also, okay, aber lass uns mal vielleicht ein bisschen nochmal abstecken. Also einfach auch für mich vielleicht noch zum tieferen Verständnis. Also ich würde jetzt erstmal ganz grob sagen, so, okay, was ist Social Commerce? Eigentlich so immer, wenn E-Commerce auch mit Social Media zu tun hat, also wenn das irgendwie immer weiter zusammenwächst und sich verzahnt so, ne?
Ja, genau.
Wie würdest du das dann nochmal so ein bisschen
definieren? Also es ist keine wissenschaftliche Definition, weil es ist in der Tat natürlich, jeder sieht das ein bisschen wahrscheinlich anders, aber grundsätzlich das Auffinden von Produkten, das Finden von Anbietern, wenn sich das primär auf Social Media abspielt. Und das sozusagen ist der Gegensatz zu dem, ich sag mal, eher klassischen Ansatz, dass Menschen einfach in Google Dinge suchen und dann Shops finden. Ne? Also ich glaube, so kann man das vielleicht ganz, ganz grob abstecken.
Ja.
Und das bedeutet eben tatsächlich dann, dass der Prozess ein klein bisschen anders heutzutage dann funktioniert.
Ja, okay, also es ist einfach ein anderer Weg zum Online-Kauf sozusagen, also der Ausgangspunkt und damit ja auch irgendwie der Intent so von den Leuten ist dann ein anderer eigentlich, ne?
Genau.
Also so bei Google ist das ja mal eher so ein, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig, aber es ist eher so ein Push oder Pull Intent sozusagen, ne? Man hat irgendwie einen Wunsch oder einen Bedürfnis, sucht danach, findet das Produkt, kauft es so im Idealfall. Und bei Social Media funktioniert es ja eigentlich ganz anders, also meistens andersrum irgendwie, ne? Also das heißt, du bist bei Social Media sowieso und siehst Produkte und ja, findest sie gut und kaufst sie dann in irgendeiner Form so, ne? Jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen.
Das ist so, und was du auch sagst, das bedingt auch schon die Art der Transaktion, die Art der Produkte, die man dann kauft. Ne? Also wenn du so einen klassischen Bedarfskauf machst und sagst, du baust halt ein Haus und suchst nach irgendwelchen besonderen Profilen, Stahlprofilen für deine Terrasse, was auch immer, dann wirst du die halt natürlich dann dir eher googeln und dann entsprechend in einem Shop dann kaufen.
Ja.
Das ist halt der Gegensatz zu dem, dass du auf Instagram unterwegs bist, du folgst halt deinen Leuten, dein Unternehmen. Und die inspirieren dich halt mit gewissen Dingen.
Ne? Ja.
Irgendwelche Influencer, die über was erzählen. Und dann wirst du sozusagen, kommst du fast schon spielerisch, inspirativ dann zum Produkt. Und das ist natürlich eine ganz, ganz andere Art von Interaktion.
Ja, ja. Ganz kurz nochmal einen Schritt zurück. So über, wenn wir jetzt so Social Media nennen, einfach mal so, welche Netzwerke sind da so relevant? Sind das alle Social Media Sachen, Facebook, Instagram? Ich habe jetzt Pinterest natürlich noch, auch schon, und TikTok, ne, als interessante Netzwerke. Gibt es da rüber irgendwie noch andere Bereiche, die man mit zum Social Media in dem Bereich jetzt so zählen würde?
Also ich würde tatsächlich sagen, dass Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, das sind so die vier, die wir sehen, die wir auf dem Schirm haben, wenn wir von wenn wir von westlichen Ländern sprechen, sicherlich gibt es in Asien noch ein paar andere. Aber das sind die wir uns konzentrieren.
Okay, jetzt hast du zweimal schon Asien genannt. Vielleicht da nochmal ein ganz kurzer Exkurs. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie das in Asien schon abgeht oder abging schon in den letzten, also schon vor längerer Zeit?
Also Asien, sagen wir mal insbesondere China, weil das ist, glaube ich, nochmal eine extra Betrachtung wert. Da ist ja die Hauptkommunikationsplattform WeChat. Das heißt, da kennt man eigentlich also zum Beispiel E-Mail. Einfach dieses Format E-Mail kennt man da gar nicht so, ist gar nicht so populär. Über WeChat, da wird bezahlt, da wird gekauft, da wird kommuniziert. Das ist sozusagen die Haupttransaktionsplattform. Ja. Und übrigens auch mobil getrieben. Ne? Also das ist wirklich so eine ganz, ganz andere Art von Interaktion. Und da kauft man viel auf Marktplätzen. Also was wir hier so sehen, diese vielseitige, dieses Ökosystem von ganz, ganz vielen Händlerinnen, die ihre eigenen Shops haben, ist da gar nicht so ausgeprägt, sondern dann gibt es halt viele Plattformen. Alibaba wird mir jetzt einfallen, aber gibt es auch sicherlich ganz viele andere, über die tatsächlich dann chinesische Kundinnen ihre Produkte kaufen und Händlerinnen ihre Produkte anbieten.
Ja.
Ja.
Okay, also genau, also so AliExpress ist ja dann so, glaube ich, die, ne, Alibaba ist ja, glaube ich, die B2B-Plattform.
Genau, Alibaba ist die B2B, genau.
AliExpress dann die direkte.
Genau.
Und Tower, und dann gibt's, das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Also ich habe auch so ein kleines bisschen Insight so bei China schon gehabt, so, ne? Was so Social Media E-Commerce angeht, das ist da komplett anders aufgebaut. Also so ein eigener Online-Shop. Ich glaube, das existiert häufig in Form von, so, man hat seine eigene kleine Shop-Page in so einem Ökosystem, ne?
Das ist
irgendwie
so.
In Taobao oder in WeChat und so, dass man da so einen kleinen Shop hat. Fast ja dann wie so ein Instagram-Shop oder TikTok-Shop oder so, dass man da so sein, oder so ein Facebook-Produktkatalog in irgendeiner Form, ne? Bloß, dass bei uns ja häufig immer noch so dieser Umweg über den eigenen Online-Shop läuft, ne? Also das ist immer noch so das Zentrum und dahin kann man dann so den Feed woanders hin pushen.
Ja.
Aber in China ist es so oder in Asien ganz anders, ne? Also, ja.
Ja, das ist sozusagen die, also in der Historie ist es, glaube ich, so bedingt, dass in Europa und in USA tatsächlich schon viel früher, also als das Internet so laufen lernte, schon viel früher die Menschen sich mit Webseiten beschäftigt haben und in Asien schon sehr früh diese großen Provider, diese Muppets am Start waren, die halt sozusagen das geprägt haben. Ne? Also deswegen kommt es so zu diesen Unterschieden, die wir heute sehen.
Ja, wahrscheinlich, genau. Also eine Sache ist mir auch aufgefallen, dass sie fast alle User in China vor allem und vielleicht auch allgemein Asien, sag ich mal, diese Computerphase übersprungen haben und direkt so ins Smartphone das erste Kommunikationsmedium im Internet so gewesen ist.
Ja.
Ne? Und da funktionieren ja automatisch ganz andere Systeme, Plattformen und so Lösungen eigentlich. Ne?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ne? Das sehen wir auch in Afrika zum Beispiel, ne? Wo tatsächlich einfach kaum Menschen, also wenn man es mal generalisieren möchte, kaum Menschen Laptops nutzen, um ins Netz zu gehen, sondern tatsächlich mobile Geräte sozusagen der Weg sind, um zu kommunizieren, um zu bezahlen.
Ja. Würdest du sagen, dass jetzt so eine Entwicklung in USA/Europa, wobei das natürlich nochmal ganz andere Märkte sind, dass das beeinflusst wird von den Entwicklungen in China und Asien, dass es das irgendwie, sag ich mal, davon abgeleitet ist? Oder ist das eher abgeleitet eben von der Erstarkung der Social Media hier sowieso, was wir auch schon vorher hatten, und dass es dann, sag ich mal, sich dann natürlich auch stärker mit dem E-Commerce verknüpft.
Also ich glaube, was diesen Bereich mobile Anwendung, mobile Nutzung des Netzes angeht, sind sicherlich, schauen wir uns die Dinge aus Asien ab, weil wir tatsächlich eher aus dieser Computerkultur kommen.
Ja.
Da haben wir tatsächlich immer mit einem, möchte ich fast schon sagen, mit ein paar Jahren Verzug, haben wir dann die Geschäftsmodelle oder die Interaktionen, die wir in Asien gesehen haben, die dann auch sozusagen auch bei uns dann sichtbar sind. Also Live-Shopping ist ein gutes Beispiel. Ne?
Ja,
da gibt's das gibt's schon seit einiger Zeit in China und da, so langsam fängt man hier an.
Absolut.
Das sozusagen zu machen, ja.
Live-Shopping ist ein Mega-Thema. Darüber hatten wir übrigens auch schon eine komplette Podcast-Folge. Ich habe hier mit dem Alexander von Haastorf von LiveBuy gesprochen. Da haben wir komplett nur über Live-Shopping gesprochen und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, dieses Thema an sich so, weil ich da auch, also ich hatte Instagram Live-Shopping so ein bisschen mitgekriegt, ne, oder die Live-Events da, aber ich finde, ja, also das dann halt auch direkt so zum Beispiel auf seinem eigenen Shop in irgendeiner Form zu integrieren und das Medium so ein bisschen zu ownen, das finde ich schon wahnsinnig spannend. Ja, sprechen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen spezieller über das Live-Shopping-Ding,
weil
ich finde, das ist ein Riesending aus meiner Sicht so und noch so ein bisschen, ja, mal gucken, Hidden Champion, mal gucken.
Ja.
Oder auf jeden Fall noch nicht ganz so da. Aber lass uns trotzdem noch ein ganz bisschen zurück über dieses grundsätzliche Thema Social Commerce. So, ne? Also so überhaupt zu verstehen, also man kann jetzt einerseits sagen, so, jo, das ist jetzt einfach da. Aber ich möchte noch mal so ein bisschen verstehen, wie kam es dazu, dass das jetzt erst irgendwie so richtig so ein Ding ist. Ne?
Ja.
Also so, worum geht's dabei hinter? Also wenn wir es jetzt nochmal so vergleichen mit diesem, hey, ich gehe zu Google und suche was und kaufe das dann, so, warum reicht das nicht fürs Shoppen so, ne? Also so, warum gibt es jetzt diese Entwicklung hin zu diesem Social Commerce und dann natürlich auch so ein bisschen die Frage damit verknüpft, löst das eine das andere ab irgendwie, ne? Wird es in Zukunft fast nur noch Social Commerce geben? Ja, vielleicht kannst du da kurz so...
Ja, gerne. Sagen. Also der... Ich sag mal, das ist vereinfacht gesagt der Tatsache geschuldet, dass immer mehr Menschen immer mehr Zeit in sozialen Netzwerken verbringen und man so, sich die Frage stellen muss, okay, ich als Online-Shop-Betreiber, wo sind denn meine Kunden, wo sind meine Kundinnen?
Ja.
Und dass man sozusagen sich noch in den Anfangszeiten des Internets fokussieren konnte auf Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung, um an seinen Traffic zu kommen und Kunden zu gewinnen. Weil die Kunden tatsächlich primär, oder weil's da, weil Social Media noch nicht so stark war. Zeiten von StudiVZ und so. Und jetzt, wo ja. sozusagen das einfach so eine allgegenwärtige, eine allgegenwärtige Plattform ist oder eine Bewegung ist, ist die Frage, Mensch, wir haben unsere treuesten, interessiertesten, ich möchte fast auch sagen, jüngsten potenziellen Kunden auf diesen Plattformen. Wir wären doch blöd, wenn wir nicht zumindest mal probieren würden, das damit zu experimentieren, um zu sehen, ob wir sozusagen die Menschen dann, die in Social Media unterwegs sind, sagen wir mal, die auf Instagram surfen, ja. nicht hier und da so einen kleinen Nudge zu geben und zu sagen, Mensch, wäre das nichts für dich, machst du es nicht vielleicht mal kaufen.
Ja. Ne?
Das ist so, glaube ich, die Grundidee, dass man einfach dem Rechnung trägt, dass sich die Mediennutzung in den letzten Jahren massiv gewandelt hat.
Also es ist fast schon so eine natürliche Entwicklung einfach. Ja, also das heißt, Social Media wurde durch die verschiedenen Netzwerke angefangen von, ja genau, gut, du hast jetzt ganz vorne angefangen, StudiVZ auf jeden Fall, ne? Ich meine Vorreiter auf jeden Fall in Deutschland so, aber dann natürlich abgelöst von Facebook, Instagram, was auch schon irgendwie lange da ist, deswegen finde ich es so interessant. Also es hat wahrscheinlich erstmal so überhaupt verhaltenstechnisch und irgendwie so nutzungstechnisch natürlich sich etabliert, ne?
Ja.
Und dann natürlich wird es dann ja automatisch fast zu so einer Quelle von Inspiration so erstmal, ne?
Ja.
Was ja dann aber noch nicht das Shoppen selber ist.
Genau.
Und dann ist es aber fast irgendwie so ein, ja, natürlicher Schritt, ne? Dass natürlich dann Marken auch da hingehen, dann kam dieses Phänomen der Influencer auf, natürlich wollen die auch irgendwie Geld verdienen, zeigen Produkte etc. etc. Ja, und dann am Ende haben wir natürlich die technischen Lösungen, die dann nachgefragt werden so fast, ja. ne?
Genau.
Und schon haben wir irgendwie Social Commerce. Das ist schon wahnsinnig irgendwie spannend. Und das hast du ja auch gerade schon gesagt mit den jüngeren Kaufgruppen, jüngeren Zielgruppen. Ich meine, das ist dann natürlich auch so ein Generationsding einfach, ne, über die Jahre, dass sich dann ab einem gewissen Punkt ein großer Teil der Gesellschaft in einer bestimmten Altersklasse einfach super stark mit Social Media aufgewachsen ist, ne?
Ja.
Das so als starken Teil des Lebens irgendwie sieht und dann natürlich auch online shoppt über Social Media.
Genau.
Ja. Ja, es ist wahrscheinlich aus Sicht von einem, der eben nicht Gen Z ist, ne? Natürlich nochmal so eine ganz kleine Denkhürde. Nicht ganz so schwer, aber natürlich finde ich es für mich wichtig, das nochmal so herzuleiten, ne? Also,
ja.
Weil bei uns, bei dir sicherlich auch so, war es halt nicht so, ne? Als wir irgendwie Teenager oder in den Twins waren, dass man halt auf Social Media geshoppt hat, sondern eher dieser klassische Weg, ne?
Das ist so, ja, genau. Ja. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, und das ist wahrscheinlich wichtig, sich diese beiden Dinge anzuschauen. Du hast ja auf der einen Seite das ganze Thema Inspiration und Finden des Produktes, und das kann ja auf verschiedenen Wegen passieren. Du hast dann entweder Unternehmen selbst, die Kampagnen fahren, die dann Social Media Manager haben, die Content erstellen, die Videos erstellen, ne, die Stories in Instagram erstellen. Du hast natürlich auch ganz viele InfluencerInnen, die so jetzt da auch ein Business draus gemacht haben oder machen, Produkte zu präsentieren, über Themen zu sprechen. Das heißt, du hast diesen ganzen Bereich, okay, da kommen Produkte zu den Leuten hin. Das ist per se schon sehr wichtig, aber so richtig interessant wird es dann, wenn man sich überlegt, okay, wie kommen denn die Produkte zu den Leuten hin? Wie wird denn die Transaktion ausgeführt? Und das ist halt ein riesen Thema und das ist halt das, wo dann doch wieder die Technik ins Spiel kommt, nämlich diese Transaktion, diesen Kauf so einfach und nahtlos wie möglich hinzubekommen. Und das ist halt das Riesenthema. Du kannst natürlich, konntest ja schon immer, auch bevor es dieses Wort Social Commerce gab, konntest ja schon immer auf Facebook sagen, hier, mein toller Online-Shop, 1, 2, 3, klick mal drauf. Und dann wurdest du weggeleitet von Facebook.
Weg, ne?
Ja. Genau. Mhm. Und dann musst du dich durch diesen Shop klickern, musst du da deine Daten eintragen, man kennt das ja, ne? Zahlungsdaten, Lieferdaten und so weiter und so fort, auf den Knopf drücken und dann bestellen. Und das ist ja so der Transaktionsteil, der da irgendwie sein muss, das Produkt muss ja von A nach B und es muss ja auch bezahlt werden.
Ja.
So, und der so richtig gut wird es jetzt, wenn man das schafft innerhalb dieser Social-Media-Plattform. Also, dass du gar nicht mehr diesen Sprung weg hast von der Plattform, sondern dass du sofort nativ per Klick bestellen kannst. Und das ist wirklich so, glaube ich, der springende Punkt. Je besser man das hinbekommt, dieses Nahtlose, dass man gar nicht merkt, dass man einkauft, desto besser ist es für die Konversion, desto besser ist es sozusagen für den Händler, die das anbieten.
Jetzt wird's interessant. Also es ist ein absolut wichtiger Punkt, den du ansprichst, den man ja auch, ich sag mal, wenn man sich mit ein bisschen mit dem Social Commerce so beschäftigt, überliest so, ne? Also so dieses, wenn das so nahtlos wie möglich dieser ganze Kaufprozess abgebildet wird, desto besser ist es auch für die Händler. Jetzt aber nochmal ganz kurz ein paar Verständnis/kritische Fragen dazu. Ich meine, es ist natürlich auch in allererster Linie im absoluten Interesse von einer Social Media Plattform, dass die Zielgruppe die Plattform nicht verlässt.
Ne? Ja.
Ne? Also, dass sie natürlich direkt dort einkaufen und nicht irgendwie zu einem Shop abhauen oder zu einem YouTube-Video. Das war ja früher bei Content genauso oder auch immer noch bei Content, aber das war ja so das Erste. So, mach den Content hier, lass den hier auf der Plattform und verlinke nicht einfach zu externen Ressourcen, so, ne? Weil das wollen die nicht, weil die leben davon, dass die Leute eben auf der Plattform bleiben, ja, und weiterhin Inhalte konsumieren, Zeit verbringen, Werbung konsumieren, etc. Ne?
Ja.
Jetzt ist es wirklich im Interesse des Händlers, also ist es wirklich eine Hürde im Kaufverhalten, wenn man da irgendwie extern zu einem ganz toll optimierten mobilen Shop geht und da dann einkauft? Ist es wirklich so? Oder ist es eher wirklich so diese Argumentation von Plattformen, die sich dann einfach durchgesetzt hat, weil die können es ja am Ende auch, ne, die Technologie so ein bisschen also diktieren, ja, in dem Sinne, dass sie sagen, so, ja, entweder ihr macht das so oder du kannst ja halt deine Inhalte oder deine Inhalte werden aber nicht genug gezeigt, so, ne? Oder jetzt nochmal, oder ist es wirklich, kommt das von der Nachfrage so von den Usern, dass sie sagen, oh, das ist ja so nervig, wenn ich woanders hin muss, und deswegen wäre es viel toller, wenn ich das direkt auf der Social Media Plattform kaufen könnte.
Ja. Absolut Letzteres. Also das, wenn wir eins sehen im Nutzerverhalten der letzten Jahre, ist es, dass immer die Lösungen gewinnen, die Einfachheit nach vorne bringen. Also je einfacher du durch eine Software, durch ein Hardware-Produkt navigieren kannst, desto besser ist es. Das hat sich, ich meine, so erklärt sich auch der Erfolg von iOS zum Beispiel. Ne? Das ist ja wirklich eine Tendenz, die wir sehen. Und du verlierst einfach Leute. Du verlierst bei jedem Mediensprung, verlierst du Leute. Du hast immer Konversionshürden. Du hast immer so das Problem, oh fuck, ich muss jetzt hier wieder meinen Namen in so ein Formular eintickern und so, oh, nervig, ja, und ich lasse lieber, ne, also das ist wirklich, und dann muss man sich die Frage stellen, okay, wie wird man dem am besten gerecht? Man kann ja die Realität nicht so ausblenden. Ja. Und dann muss man sich halt als Plattformanbieter oder als Shopanbieter überlegen, okay, wie man sozusagen da sich positioniert.
Ja, okay, genau. Ich meine, wobei, jetzt nochmal ganz kurz am Rand erwähnt, es gibt ja viele andere Möglichkeiten, die den Shopping-Prozess dann auch in so einem externen Shop irgendwie leichter machen, ne? Dass man irgendwie PayPal Express, Amazon Pay und sonst was, dass man da eben nicht alles nochmal eintragen muss. Ja. Dann irgendwie über Apple Pay auch übers Gerät, dass es auch zack, zack geht, dass du da nichts mehr kreditkartentechnisch sonst wie eintragen musst. Aber am Ende ist es natürlich immer noch so eine kleine Hürde und eben so ein paar Steps, ne?
Ja. Du hast vollkommen recht, das sollte man auch nicht unterschätzen. Also wir haben ja gerade so von regionalen Besonderheiten gesprochen. Es gibt ja auch noch, besonders in Deutschland, Anforderungen, was so den Kauf in einem Shop angeht.
Ja, ne? Genau, da kommen noch rechtliche Sachen dazu.
Richtig, ne? Genau. Das heißt, du kannst nicht einfach so sagen, ja, hier auf den Knopf und dann ist gut, sondern du musst halt Widerrufsbelehrung und diese ganzen Dinge müssen halt da sein. Ne? Und das heißt, da haben wir sozusagen, was das Gesetz angeht und was auch das Gelernte angeht, hier noch eine Besonderheit tatsächlich. Ne?
Ja. Okay, und jetzt mal aus Händlerperspektive oder grundsätzlich mal die Rolle des Händlers da so reinbringen als eigenen Online-Shop. Wird er nicht in Anführungsstrichen ein bisschen benachteiligt, wenn eben jetzt dieser Social Commerce so immer stärker wird, immer mehr aufkommt und so weiter, eben weil natürlich da so die Kontrolle so ein bisschen entgleitet, ne, wenn der Kauf komplett nicht mehr auf dem Shop stattfindet, sondern eben auf der Social Media Plattform, oder ist es einfach so und der Händler muss, also grundsätzlich erstmal die Frage, genau, ist es nicht, nimmt das nicht Kontrolle und weg vom Händler, und da kommen ja auch noch dann die Transaktionsgebühren wahrscheinlich über die Plattform dazu und so weiter.
Das tut es auf jeden Fall. Und das ist ja einfach das Grunddilemma so dieser Plattformökonomie, die wir sehen. Ich meine, bestes Beispiel ist halt Amazon. Ne? Ich meine, wer auf Amazon als Händler gelistet ist, der verschwindet im Sinne von, was sein eigenes Branding angeht, sondern er ist einfach nur ein Produktlieferant und nach vorne, also die Kunden sehen immer nur Amazon.
Ja.
Und jedes Mal, wenn du dich einer Plattform unterordnest, mietest du, wenn du so willst, ja Kunden von dieser Plattform, die Kundeninteraktion, die so wichtig ist, die Kundendaten, die bleiben bei der Plattform und du bist selber sozusagen nur Zweitverwerter. Das ist ein permanentes Dilemma, das ist tatsächlich so. Die Frage ist letztlich, ob man die Wahl hat, ob man sich das leisten kann, ob man sagt, okay, ich bleibe einfach
bleibe einfach trotzdem ein eigener Shop und selbst erkennbar. Und das ist ja eine Philosophie, die wir bei Shopify sehr nach vorne stellen, dass wir sagen, wir sind eben kein Marktplatz. Bei uns ist jeder Shop ein Shop und jeder Shop ist eine Händlerin und eine Marke und wir wollen, dass das auch so bleibt.
Ja.
Dass wir nämlich genau dieses Dilemma auflösen.
Genau, letztendlich ist es ja auch, also wenn man es jetzt nach ganz weit nach vorne irgendwie denkt, also so wenn jetzt mal angenommen, Social Commerce wird irgendwann mal einfach das Shoppen werden im Internet und ein eigener Online-Shop vielleicht nur noch so zu 1-2% irgendwie dazu beitragen zum Gesamtumsatz von so einer Marke, ne? Dann wäre das natürlich auch für Shopify als normales Shop-System in Anführungsstrichen auch ein Problem, na klar, ne? Mhm. Weil Shopify lebt ja davon, dass die Leute eigene Shops haben, die betreiben und dort auch Käufe stattfinden, ne?
Genau. Ja.
Genau, also wenn dann plötzlich die ganzen Zahlungsabläufe direkt irgendwie über Facebook Pay oder whatever oder Instagram Pay ablaufen, anstatt über Shopify Pay oder, ne, dann wäre es natürlich problematisch. Aber was, genau, vielleicht da nochmal ganz kurz, was ich nämlich auch interessant finde, ist, dass es zumindest für den deutschen Markt finde ich es fast schon erstaunlich, wie stark eigene Online-Shops hier nach wie vor sind. Ja, also wie stark Händler hier eine Position haben, auch das Marketing, also wenn wir jetzt hier zum Beispiel das Stichwort Newsletter-Marketing und sowas reinbringen, wie stark das noch als Stellenwert so ist, ne, und als Stellschraube. Ne? Also weil vor allem, haben wir eben schon gesagt, in China und so weiter gibt es dieses Thema E-Mail überhaupt nicht. Das heißt, eigentlich kannst du da auch das komplette Thema Newsletter-Marketing vergessen. Ja, es sei denn, machst es halt über die Plattform, wo du halt dann schon wieder das Medium ja auch nicht ownst. Ne? Das heißt, da viel weniger Kontrolle hast. Und in Deutschland ist ja das Thema Newsletter noch so stark, dass du einfach, die kannst du irgendeinen Newsletter-Anbieter aussuchen und wir haben das ganz cool mal in der Folge mit Sendinblue auch besprochen. Theoretisch könntest du deine eigene manuelle Liste da durchschreiben und hättest da sozusagen die komplette Kontrolle über dieses Medium.
Wo wir gerade beim Thema Newsletter sind, du suchst ein Tool, das kompatibel zu den gängigsten E-Commerce-Systemen ist, wie Shopify, Shopware oder WooCommerce, dann bist du genau richtig bei Sendinblue. Wir setzen Sendinblue auch bei Kunden von uns als Newsletter-Tool ein und wir haben durchweg gute Erfahrungen damit gemacht. Es ist aber nicht nur ein Newsletter-Tool, es ist eine All-in-One-Sales- und Marketing-Plattform, mit der man Kommunikation zum Kunden professionalisieren kann und für Unternehmen auf Wachstumskurs genau das Richtige. Sendinblue ist modular aufgebaut, das bedeutet, es gibt individuelle Pakete, die sich nach deinem Budget und deinen Bedürfnissen anpassen und mit dir wachsen. Außerdem werden EU-DSGVO Datenschutzstandards erfüllt und der Support ist rund um die Uhr erreichbar. Wenn sich das cool anhört, dann schau einfach mal nach unter de.sendinblue.com. Es gibt übrigens auch eine Academy. Du kannst innerhalb von 4 Stunden E-Mail-Marketing-Profi werden und ein Zertifikat für deinen Lebenslauf bekommen unter de.sendinblue.com/academy. Schau da mal rein und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Folge.
Es gibt ein wahnsinnig großes Ökosystem verschiedenster Anbieter in diesen ganzen Segmenten. Es gibt da, also als es noch Messen gab, wo man live hingehen konnte, zum Beispiel, ihr kennt ja vielleicht die DMX-Go in Köln.
Ja, klar.
Wenn du da einfach durch die Hallen gehst und siehst, wie viele Unternehmen sich da präsentieren im Bereich digitales Marketing.
Ja.
Das ist ja ein riesen Markt und der ist aber auch, der wird auch benötigt, weil in der Tat, wie du sagst, es gibt hier noch sehr, sehr die Tendenz dazu, dass man seinen eigenen Claim sozusagen digital absteckt im Netz und sich da präsentiert dann mit seinem eigenen Angebot, mit seinem Shop.
Ja. Würdest du sagen, dass das so ein bisschen bedroht ist, eben dieses Thema des eigenen Online-Shops, eben durch zum Beispiel Social Commerce oder eben durch große Plattformen wie dann auch Amazon oder sowas?
Ich glaube das schon. Also ich glaube schon, dass dass viele einfach, dass die Bedeutung so abnimmt für sich sehr, sehr wiederholende Angebote. Also sagen wir mal, wenn jemand, sagen wir mal, den 10.000 Online-Shop baut und vielleicht denselben neuen Wall-Adapter verkauft, so, dann wird man denken, ja, pass auf, das braucht man vielleicht nicht. Na, es geht ja immer darum, Mehrwert zu erzeugen. Ja. Und was ist es für ein Mehrwert, wenn du halt das ewig gleiche Produkt in den ewig gleichen im Layout sozusagen im Netz präsentierst. Ne? Also ich glaube, dieses Thema Differenzierung ist wichtig und wir sehen halt auch eine Konsolidierung tatsächlich, ne? Dass diejenigen, die sich ein paar mehr Gedanken machen über ihre Präsentation, über die Storytelling und diese ganzen Geschichten, dass das diejenigen sind, die auch im Netz erfolgreich sind.
Klar, genau, nee, das auf jeden Fall. Aber das heißt, wenn man das schafft, Uniqueness und Authentizität und so weiter, okay, Authentizität haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber wenn man das schafft, sag ich mal, seine Produkte als besonders und das Marketing natürlich dann auch erfolgreich aufzubauen, dann würdest du sagen, hätte ein normaler, also in Anführungsstrichen ein eigener Online-Shop, nicht ausgedient.
Nein.
Ist jetzt auch noch nicht so massiv bedroht, dass man sagt, oh, in 3 Jahren shoppen wir nur noch über Social Media oder sowas.
Das ist so. Und es wird auch nie weggehen. Also genauso ja. Auch mit der Erfindung des E-Books sind nie gedruckte Bücher weggegangen. Also es ist immer noch alles da. Es ist immer noch alles da. Aber sozusagen, und ich glaube, es ist einfach das Verständnis, dass man so diese verschiedenen Kanäle, die man dann so hat, also wir haben ja noch gar nicht gesprochen über so physischen Einkauf im richtigen Geschäft, was immer noch der absolut größte Teil des B2C-Handels weltweit ist. Ne?
Ja.
Das heißt, wenn man das so wahrnimmt und sagt, dann ist eben Social ist ein Kanal für mich und dann ist mein Shop ein Kanal und dann ist von mir so ein Newsletter ein Kanal und auch mein Geschäft ist ein Kanal, dass man in dieser sozusagen diese Klaviatur dann besser spielt und einfach vielleicht den Fokus ein bisschen verändert, aber letztlich damit halt so sich dann breit aufstellt.
Verstehe, ja. Nee, macht absolut Sinn. Gibt es denn auch Möglichkeiten, dass man das Ganze sozusagen, das ganze Thema Social Commerce ein bisschen andersrum aufbaut als Händler? Also anstatt, dass man sozusagen als Händler zu den Plattformen in Anführungsstrichen gehen muss, ja, weil da die Zielgruppe ist und dort dann die ganzen Tools einsetzt wie Live-Shopping und dort dann den ganzen Zahlungsprozess abführt und dort den Content präsentiert, oder gibt es auch Möglichkeiten, das sozusagen andersrum so ein bisschen zu entwickeln, dass man eben das Social-Element in den eigenen Online-Shop integriert und dort dann, sag ich mal, das Infotainment und das ganze Thema Social sozusagen stärker integriert und damit den eigenen Online-Shop stärken. Gibt es da Möglichkeiten? Würdest du sagen, dass es so eine Taktik wäre?
Also offen gestanden habe ich das so in freier Wildbahn noch gar nicht beobachtet, außer die üblichen Verdächtigen, die dann ihren Twitter-Stream auf ihre Webseite einbinden.
Ja. Nee, ich meine jetzt nicht direkt integrieren von den externen Plattformen und Medien, ne? Sondern eher so ein soziales Element, eben, dass man mehr Interaktivität, also da gibt es zum Beispiel Möglichkeiten, eben, dass hier so bei Produktbewertungen die Kunden eben auch Bilder hochladen und ihre eigenen Videos vielleicht im Idealfall zu irgendeinem Produkt oder so, das man von Amazon schon kennt, so, ne? Dass man da so eigene Produktrezension von den Kunden hat. Oder zum Beispiel eben, das hatte ich ja auch schon gesagt, dass man eben so ein Live-Shopping-Event nicht bei Instagram durchführt, sondern eben bei der eigenen Website, wie man das ja auch schon bei verschiedenen Marken, Douglas, Chibo und Sachen schon sieht. Deswegen so her diese Frage, also kann es sein, dass das auch eine Taktik sein kann, ne?
Ja, ich meine, das hat ein ganz klassisches deutsches Wort, das ist ein Kundenbindungsprogramm, wenn man so will, ne? Und das wird ja dann gespielt in verschiedenen Formen. Geht los bei einer Kundenkarte, Treuepunkte, gewünscht alle. Ja. Also ich meine, es gibt ja so Interaktionsmöglichkeiten. Ich habe vor einiger Zeit, oder langer Zeit, mal betreut so eine Buch-Community von Buchhändler, da einfach statt bei Amazon zu diskutieren, wie die Bücher sind, macht das so bei uns, so nach dem Motto. Ne? Und das gibt sicherlich, aber gefühlt sind immer dann, wenn sozusagen so ein fast Echtzeitaustausch wünschenswert ist, dann hast du doch wieder den Verweis auf die Facebook-Seite oder auf das Instagram-Profil. Also weil das so zur Routine der meisten dazugehört, einfach sich seine App aufzumachen und da mal schnell reinzuschauen und nicht irgendwie Händler ABCDE anzusurfen und zu gucken, was da Neues gibt. Ne? Also
du meinst, es ist eher aussichtslos langfristig, dass man das, dass man selbst so eine eigene Social-Media-Plattform sozusagen.
Ja, also ich sag mal so, es gibt ein paar gute Beispiele. Also was mir einfällt zum Beispiel, es gibt ja diesen Kellersports aus München, die verkaufen Sportartikel zum Beispiel. Die haben so eine eigene die nennen das Keller Smiles, die haben so eine eigene Währung, wenn man so will, eine eigene App dafür. Das heißt, du verbindest das Ding mit deiner Sportuhr und dann kannst du da loslaufen und du sammelst halt Kilometer und Punkte und du kannst sie entsprechend da irgendwie einlösen. Ne? Das heißt, ja. Du baust dir eine Community mit dieser separaten App, mit dieser und dann bist du halt so eine Sportler-Community, die halt nah an Keller Sports sozusagen ist. Ne? Und dann, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für so ein eine coole Anwendung, die nicht so krampfig ist, dass man irgendwie sein eigenes Forum auf eine Webseite baut, so, ne? Sondern hat echt einen Mehrwert und so. Und das läuft auch tatsächlich. Ne? Ich glaube, wenn man diese Dinge sich überlegt, dann hat man echt eine sehr gute Chance. Aber ja, da muss dann entsprechend kreativ sein und da müsste auch echt ein Mehrwert dabei sein.
Ja. Okay, krass. Okay, also wahrscheinlich ist dann aber häufig für die meisten Händler und die meisten Online-Shops dann doch Social Media die einfachere Form sozusagen, das sage ich mal, abzugeben, diese ganzen Lösungen, ja, und sich dann echt auf den Content und auf das Selling, Präsentation, sage ich mal, der eigenen Produkte und der Marke zu konzentrieren, ne? Anstatt dass man eben versucht, es selbst irgendwie die Leute zurückzuholen auf die eigenen Plattformen, die eigenen, ich meine, bei Apps ist ein gutes Beispiel. Da gibt es ja schon echt einige Brands, die es geschafft haben, starke Apps zu bauen, ne? Also abgesehen vom Shoppen, meine ich, ne? Sondern dass da eben noch was anderes dabei ist, wie das, was du gerade genannt hast.
Also was ich schon glaube, ist, dass es sich weiterhin lohnt, wenn man vor allen Dingen bei, ich sag mal, A, emotionalen oder B, bei beratungsintensiven Produkten, wenn man da sich gut präsentiert mit einem guten redaktionellen Angebot, dass man so Berater hat, sag mal, du willst ein Fahrrad kaufen online und dann brauchst du natürlich, da muss sich ein Händler schon Mühe geben, um wirklich dir das Gefühl zu geben, du kaufst das richtige Fahrrad und du gibst ne, Videos und keine Ahnung, Expertenmeinung, was auch immer, auf der Seite. Das ist natürlich ein valider Punkt und das muss man weitermachen, aber die Frage, ob man wirklich so viel User-Interaktion hat an der Stelle, das ist, glaube ich, dann eher schwierig. Das wird sich wahrscheinlich wirklich dann verlagern auf die Netzwerke.
Das stimmt, ja. Hat dann ja auch gar nicht mehr so viel mit dem Social Commerce direkt zu tun. Richtig, Social Commerce ist ja fast wirklich dieses Social Media integriert oder voraussetzt. Okay, jetzt kommen wir mal so, oder versuchen wir mal so ein bisschen hands-on Tipps/Strategien irgendwie so ein bisschen zu formulieren. Vielleicht, was würdest du zum Beispiel Händlern, die jetzt wirklich noch gar keine wirkliche Social Media, Social Commerce Strategie fahren, empfehlen? Also gibt es da vielleicht Dinge, die man, also mal angenommen, die hätten jetzt noch fast gar keinen Content, gibt es da Sachen, die du denen grundsätzlich empfehlen könntest?
Ja, du hast das Wort schon genannt, halt Content. Also es nutzt überhaupt natürlich keinem, wenn du die beste Plattform nutzt, um Produkte irgendwo hinzuspeisen und dieses Commerce anzustoßen, wenn du halt keinen Kanal hast, du hast keine Follower, du hast keinen Grund, warum Leute bei dir vorbeischauen, dann wird nichts, also da geht's nicht los. Du musst halt sozusagen, du musst halt diesen initialen Push brauchst du halt und du brauchst halt tatsächlich Content. Und ich bin da leider nicht so der super Consultant, weil ich vielleicht auch schon zu alt dafür bin, was Social Media angeht. Ich sehe leider viel zu oft, dass dann etablierte Unternehmen, die sagen, aber ja, müssen wir unsere Schrauben besser präsentieren, dass dann irgendwie die Azubine, um es mal ganz plakativ zu sagen, die doch immer so toll mit Handys rumhantiert, dass die mal ein bisschen was Social Media macht, ne? Und dann rennt die halt durchs Werk, macht ein paar Fotos und dann wird's gepostet und dann war's das dann halt. Es ist also oftmals, ich meine, das ist ein guter Start wahrscheinlich, einfach um loszulegen, aber da ist ja überhaupt keine Langfristigkeit, keine Nachhaltigkeit dabei. Die du halt brauchst. Du musst es tatsächlich, glaube ich, ernsthaft wirklich betreiben. Es ist nicht nur Klimbim, es ist nicht nur, wir machen ein paar tolle Bilder auf Instagram, sondern es ist wirklich eine valide, nachhaltige digitale Marketingstrategie, die du aufbaust. Ja? Mhm. Das klingt ein bisschen groß, aber das ist eine gewisse Ernsthaftigkeit, mit der man sich diesem Thema, glaube ich, nähern muss. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das am Anfang mal im Kopf hat.
Ja. Natürlich hängt es dann wahrscheinlich auch massiv von der Zielgruppe ab, ne? Also ist halt die Frage, ob es irgendwie jetzt mal, was die Netzwerke angeht, ob es für ein, jetzt mal, um da bei deinem Beispiel zu bleiben, von einem Schraubenhersteller, ob es für den Sinn macht, irgendwie bei TikTok irgendwie einen Kanal zu starten, ne?
Ja, genau.
Also, ohne jetzt zu sagen, ja, nein, also vielleicht ja, also weil kommt wahrscheinlich auf die Perspektive an oder auf den Zeithorizont, den man da anstrebt, ne? Weil wenn es da um Brand Awareness geht, kann es schon sehr, sehr interessant sein, auch bei TikTok präsent zu sein, einfach damit die Leute oder die Zielgruppe, die bei TikTok aktiv ist, ob es Gen Z ist oder noch ein bisschen jünger oder älter,
ja,
ne, eben doch deine Schrauben und deine Marke kennen. Das ist schon, ja, ist schon wahnsinnig spannend.
Ja, ich erinnere mich noch, es könnte aber auch nach hinten losgehen. War das nicht dieses, dieses Bild von einer jungen Dame, die irgendwie in der Badewanne saß, voller Beefies, ne? und das sah halt für die Marke nicht ganz gut aus. Ja, na klar, also es ist, am Ende des Tages ist es halt ein Aufmerksamkeitsökonomie-Spiel. Ne? Du musst halt sehen, dass ja, du mit deinem Content, dass es verfängt, dass Leute da Bock drauf haben. Also und die Welt hat eben nicht auf dich gewartet als Schraubenproduzent, aber wenn du deine Schrauben irgendwie, also mir fehlt das ein bisschen die Fantasie, aber
ja,
da gibt es sicherlich Möglichkeiten, das zu machen. Aber da muss man mit anfangen. Also es hilft überhaupt nichts, wenn man sich schon als Schritt eins die Technologie überlegt, sondern man muss wirklich hinsehen.
Über was sprechen wir so? Ne?
Genau, richtig. Das ist ja halt total wichtig.
Ja. Was kommunizieren wir? Ja, wahnsinnig interessant. Ganz kurzer Querverweis. Genau, in der letzten Folge hatten wir Bereich, ich weiß nicht, ob das in der Reihenfolge rauskommt, aber in einer der letzten Folgen hatten wir Christian Solmecke zu Gast, ne? Großer YouTuber zum Thema Internetrecht.
Ja.
Und da ging es auch ganz kurz um, oder fast schon zentral um diese Frage so, ne? Also das, oder über diese Challenge, auch als Unternehmen, was eigentlich in Anführungsstrichen langweilige Produkte hat, ja, dort trotzdem super erfolgreich bei Social Media zu sein. Und da gibt es halt einfach wahnsinnig interessante Beispiele. Ein Beispiel ist dann auch, was jetzt nicht E-Commerce oder Commerce allgemein ist, aber eben Christian Solmecke selbst, dass er über Internetrecht so ein YouTube-Star geworden ist, ne?
Mhm.
Also genau, ich glaube auch, vielleicht zusammenfassend zu dem Thema, egal was man verkauft, man, wenn man eine gewisse Zielgruppe nachhaltig erreichen muss, erreichen will, ne, dann muss man eben im Social Commerce eine Strategie finden und da ist es egal eigentlich, wie trocken das Produkt ist oder die Branche ist, in der man sich bewegt.
Ja, so, ne? das ist so. Und ich glaube, wichtig, sich auch zu überlegen, also es ist vielleicht auch eine Generationenfrage, eine Frage, wann man so mit dem Digitalen oder wie man mit dem Digitalen so sozialisiert wurde, aber einfach auch eine grundlegende Skepsis anlegen dem mobilen Internet gegenüber.
Mhm.
Dass man wegkommt von dieser Denke, ach, alles, was man nicht schön zu Hause auf seinem großen Bildschirm sieht, auf dem Rechner, ist nix.
Ja.
Das ist tatsächlich am Bedarf vorbeigedacht und geplant. Ne? Dann musst du wirklich man muss sich klar werden, dass das Medium ist, was die allermeisten Leute nutzen oder auch nur kennen.
Ja.
Und ja, was von Gen Z gesprochen, dann sowieso. Dann, ne? Also,
ja. Okay, wie geht's weiter im Social Commerce? Also, was sind da jetzt so die Entwicklung, die haben wir vielleicht, glaube ich, schon genannt, aber ja, hast du da schon so einen kleinen Ausblick, wie es da in den kommenden Jahren noch so weitergeht? Also vielleicht mit Blick nach China, Asien, sonst wo, Amerika, hast du da schon irgendwelche Insights oder vielleicht allein nur eine Fantasie?
Eine Fantasie. Ich glaube, dass wir tatsächlich das noch mehr sehen werden, dass wir diese Integration noch tiefer sind in den Plattformen selbst. Also mal als Beispiel, es ist schon bei Facebook so, dass du halt quasi über Shopify Checkout machst, ohne das zu merken. Das geht über Schnittstellen. Also du bezahlst über Shop Pay, das ist unser Bezahlungssystem. Und du bezahlst, also als Kunde sozusagen kaufst du bei dem Shop, den der Online-Händler betreibt, ohne auf diesen Shop quasi optisch weitergeleitet zu werden, ne? Sondern das machst du quasi hintenrum über Schnittstellen. Also um dieses dieses angesprochene nahtlose Einkaufen zu erreichen. Also das ist tatsächlich was wir noch mehr sehen werden. Und ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir noch mehr diese Live-Formate sehen werden, in denen tatsächlich bestimmte Kategorien von Produkten angeboten werden, wie es jetzt schon ist. Das ist noch ziemlich getrennt gerade. Also mein Gefühl ist jedenfalls, dass wenn ich mir so mein Instagram anschaue, dass es noch recht statisch passiert.
Ja.
Also dass wir noch mehr dieses Live-Element sehen werden und Live-Austausch, Live-Fragen stellen an die experimentierenden, so eine Art QVC, aber dann auf in Social Media zum Beispiel, ne? Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Du hast jetzt vor allem, glaube ich, Instagram genannt gerade, ne? Genau. Also was dieses Live-Shopping gibt es, wird es das auch irgendwie bei TikTok geben oder gibt es das schon? Also TikTok hat ja immer diese ganz kurzen Videos. Deswegen steht es dem ja fast so ein bisschen, also sieht es ja fast nicht vereinbar aus, dass man da so eine richtige Live-Show hat.
Das stimmt. Also ich habe also vor allen Dingen Insta im Kopf, aber ich bei TikTok, ich meine, wenn du dir dann, man kann sich ja was überlegen, zum Beispiel AI-Technologie, die zum Beispiel auch in einem bewegten Bild Produkte identifiziert und kaufbar macht. Ne?
Also
dass es mehr oder weniger auch dann automatisch passiert, egal, wenn da jemand sein Video aufnimmt und irgendwie einen Prank macht oder was rumtanzt, um das Klischee zu bemühen, dass dann auch trotzdem klar wird, man kann bestimmte Elemente aus diesem Film kaufen. Also das sind so, weißt du, dass man einfach, wenn du so willst, die Welt, die da live aufgenommen wird, auch so ein bisschen digitalisierst und verknüpft mit Transaktionen, mit Kaufen.
Ja, stimmt, krass. Eben hast du schon diese Integration von, ich glaube, du hast als Beispiel ShopPay genannt, ne?
Ja, genau.
In Social Media genannt. Da kann ich mir noch nicht ganz genau vorstellen, wie das abläuft. Nutzt du ShopPay dann sozusagen in Instagram? In einem Live-Event jetzt mal als Beispiel oder auf einem Post oder in einer Story?
Also aktuell geht das nur bei Facebook tatsächlich. Aber
Facebook,
aber dann ist es tatsächlich so, dass du halt, wenn du auf einem Produkt bist und sagen, gibt's, ich weiß nicht genau, wie das dann heißt, aber du kannst quasi innerhalb von Facebook dann, wirst du halt gefragt, okay, log dich bei ShopPay ein, dann brauchst du, glaube ich, nur deine E-Mail-Adresse und dann kriegst du einen Code geschickt. Ich glaube, so läuft das ungefähr.
Ja.
Und dann hast du quasi bei ShopPay, in dem Fall so ähnlich wie bei Amazon, auch deine PayPal Express, deine Kontaktdaten hinterlegt und kannst dann sofort kaufen.
Ne? Okay, und das heißt, da werden Inhalte, so zum Beispiel ein Post oder sowas, da wird dann so ein Button oder so eine Kaufmöglichkeit integriert.
Genau.
Und das Produkt wird zu einem klassischen Feed-Katalog verlinkt. Oder wie?
Also das einzelne Produkt ist sozusagen, also stell dir vor, du hast einen Post, wo das Produkt beschrieben wird.
Ja.
Und dann kannst du sozusagen in diesem Post schon einkaufen.
Genau, aber es ist dann verknüpft mit dem Online-Shop bei Shopify.
Richtig, genau. Aber das ist sozusagen technologisch so, aber es läuft im Hintergrund. Du machst nicht mehr den Absprung. Das heißt, das Frontend bleibt gleich, aber der Datenstrom läuft tatsächlich über Shopify.
Okay, aber jetzt nochmal ganz kurz so laientechnisch. ist das trotzdem dann dieser Produktfeed, den man im Shop erstellt?
Ach so, ja, natürlich, ne? Genau.
Den man sozusagen auch zu anderen Plattformen pushen könnte, zu Shopping oder whatever.
Richtig, genau.
Ja.
Also genau, vom Flow wäre das halt tatsächlich so, da stell dir vor, du verkaufst deine Schraube und du lädst sie halt dann in dem Fall bei Shopify ins Backend hoch mit Bild, Beschreibung und so weiter und so fort, ne? mit Preis. Dann gibt es halt dann die Facebook-Integration, die ist bei uns schon einfach ab Werk dann da.
Ja.
Sagst dann halt, du machst sozusagen dieses Produkt verfügbar für diesen Facebook-Verkaufskanal, so heißt es bei uns, Verkaufskanal.
Ja, genau, so einen neuen Verkaufskanal. Ne?
Genau, ist ein Verkaufskanal.
Ja.
Und dann ist es dann tatsächlich, wird es halt gepusht auf Facebook, auf deine Seite. Und ab da kannst du dann diese Transaktion also auf Kundenseite dann machen. Also ab da können halt Menschen, die dann auf deine Facebook-Seite kommen, dieses Produkt dann einkaufen und ShopPay benutzen.
Ja. Okay. Und was gibt es da noch weitere Kaufskanäle? Also ist Instagram dann sozusagen in Facebook integriert als Verkaufskanal oder ist das ein eigener Kanal?
Nee, Instagram ist ein eigener. Und Instagram, also das ist, man muss sich das so vorstellen, also diese ganzen Integrationen, das ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit und deswegen, also zumindest aus Shopify-Sicht, geht das sozusagen schrittweise.
Ja.
Wir haben also erstmal Facebook und dann, also wenn man Instagram oder TikTok oder Pinterest, dann läuft das eben tatsächlich noch so, dass du zwar ähnlich ein Produktfeed anlegst bei dir im Shop, einen Verkaufskanal Pinterest auswählst und dann diese Pins dann entsprechend gepusht werden auf Pinterest.
Ja.
Wenn jetzt jemand aber auf Pinterest unterwegs ist und sich diese Pins anschaut und die heißen, glaube ich, Bible Pins, dann kommt noch dieser Absprung ganz klassisch auf diesen Shopify-Shop. Ne?
Ah,
aber
okay.
Ne, das ist sozusagen noch der Unterschied. Aber das heißt, die Tendenz geht tatsächlich dazu, dass man es halt integriert in die eigentliche Plattform. Ja.
Ah, super cool. Ganz kurz hatte ich gerade noch eine interessante Frage dazu. Genau, einerseits, okay, also das heißt, da würdest du dann aber auch wahrscheinlich in Zukunft diese Entwicklung sehen, dass dieser Absprung nicht mehr stattfindet bei allen Plattformen eigentlich in Zukunft. So wäre ja das gewünschte Endergebnis, ne?
Genau, also das ist das Endergebnis von Kundenseite her.
Ja.
Aber ich bin jetzt nicht naiv zu denken, dass das nur eine tolle Entwicklung ist.
Ja.
Wobei man natürlich sich dann schon fragen muss ab einem gewissen Punkt, wie sieht es denn aus letztlich werden ja dann diese Plattformen zu Gatekeepern.
Mhm.
Und man hat so eine Machtbündelung, wenn man so will. Mhm. Und ich glaube schon, dass man da auch genau hinschauen muss, inwieweit man sich dem so unterordnen will, langfristig, ja.
Ja, eine technische Frage dazu noch, aber dann gleich auch nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast. Eine technische Sache, was den Feed angeht.
Ja.
Muss man da als Händler noch viel machen? Also aus meiner Erfahrung ist es ja so, du sagst hier irgendwie Feed erstellen oder ist irgendwie eventuell schon erstellt, wenn du so einen neuen Kanal erstellst, ne?
Ja.
So Google Shopping oder Facebook oder sowas, dann hast du ja die Möglichkeit, diesen Feed irgendwie so noch als Tabelle sozusagen aufzurufen. Das sagst hier, das sind die ganzen Spalten und Felder, ne? Und das zieht der sich dann ja sozusagen automatisch aus dem Produktkatalog.
Genau.
Ne? Gibt es da Best Practices? Sollte man da noch irgendwie was anpassen oder ist das, sag ich mal, komplett Plug and Play?
Es ist Plug and Play. Also du kannst natürlich, wenn du halt selbst das entwickeln willst, also dich bei Facebook anmelden, da gibt es irgendwie ein Facebook Developer Program zum Beispiel, dann hast du Zugriff auf diese ganzen Schnittstellen, auf die ganzen APIs und kannst dann sozusagen da Produkte hinschicken oder Daten austauschen.
Ja.
Aber so wie wir es gebaut haben, braucht es einfach nicht mehr als, du musst es halt einmal konfigurieren, du musst einmal dich im Shopify Backend bei Facebook authentifizieren und ab dann läuft dann dieser Datentransfer.
Okay, nee, also Hintergrund ist ein bisschen so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen anderen Produkttitel für Facebook für dasselbe Produkt verwenden will, weil das ja irgendwie kürzer sein soll, weil da nicht so viel Platz ist, aber im Shop trotzdem meinen normalen Produkttitel verwenden kann, das kann ich über den Feed einfach so machen dann.
Genau, richtig.
Ja, das mache ich im Shopify, in dem Kanal, in dem
Feed. Genau, richtig, ja.
Okay, und das kann ich dann auch pro Kanal anders nennen, sozusagen, wenn ich jetzt einmal über Pinterest verkaufe und da soll es aber dann nochmal anders heißen als bei Facebook.
Mhm.
Ja, okay, sehr geil. Ja. Und dafür brauche ich keine externen Apps oder sonst was, ne? Das ist alles direkt in der Shopify-Funktionalität.
Genau, also es ist, wir haben das, also unser System ist so aufgebaut, dass wir so eine Grundplattform haben und dann alles, was an Zug, also sozusagen an weiteren Verkaufskanälen dazukommt, das sind tatsächlich Apps.
Ja.
Ein paar sind vorinstalliert, also ich glaube, Facebook ist wirklich vorinstalliert. Die anderen kann man sich einfach im App Store, da ist es im Grunde wie so ein Apple App Store, kann man sich das einfach suchen und einfach auf installieren klicken und es ist dann auch da, ne? Also kostet ja nichts. So ist es aufgebaut, dass wir einfach immer so das ein bisschen trennen, weil nicht jeder braucht ja diese ganzen Kanäle und wir wollen ja nicht jeden sozusagen überfordern mit irgendwie 20 Verkaufskanälen. Deswegen ist halt die Logik dahinter, nimm du das, was du brauchst, ne, und installiere das quasi dann als App in deinen eigenen Shopify Shop.
Ja. Ja. Okay, verstehe. Ja, krass. Gibt es noch andere Möglichkeiten oder andere Wege, in denen Shopify-Händler bei Social-Commerce-Strategien technisch in irgendeiner Form unterstützt? Also, wenn du da was hast, dann können wir das mit reinnehmen.
Also was man vielleicht noch ganz gut beleuchten kann, ist, nehmen wir mal TikTok for Business, so heißt ja dann dieses das Programm. Was ja dann passiert ist halt, dass du im Backend bei Shopify so diese Werbevideos, oder das sind ja in dem Fall Werbevideos, ne, weil die sind da verbunden mit Produkten. Also stell dir vor, du machst ein kleines Video, sagst, du verknüpfst das mit Produkt ABC, dann wird das Video dann gepusht zu TikTok. Wenn sich das jemand anschaut, kann dieser jemand darauf klicken, kommt dann in diesen Shopify-Shop, kauft das im besten Fall und dann hast du sozusagen dann diesen Kreis geschlossen, dass du nämlich dann sehen kannst, dass das, was du da eben getan hast, auch einen Effekt hatte. Das ist nämlich ganz wichtig, weil du willst ja nicht nur einfach sozusagen blind, fire and forget die Produkte da raushauen. Du willst ja auch wissen, was da passiert. Und das ist also eben...
Messen sozusagen.
Ne? Du willst messen, genau. Das ist ja wirklich der Bestandteil, dass du dann sehen kannst. Du startest im Grunde genommen im Backend dann halt diese Kampagne für TikTok und siehst dann tatsächlich, wie viel Return dann rauskommt von den Leuten, die tatsächlich bei TikTok auf dieser Seite waren und tatsächlich bei dir im Shop was gekauft haben. Ne? Und dann siehst du das quasi in deinem internen Analytics-Tool.
Okay, krass. Ja. Ja, das ist cool. Und das geht dann für sämtliche Social Media Kanäle sozusagen, die integriert sind, dass man da.
Genau. Also das ist sozusagen wichtig, weil sonst kriegst du ja einen Blindflug, ne? Du willst ja natürlich schon wissen, was da los ist, ja.
Ja, genau. Und was kann man da alles mit? Also sind das vor allem Transaktionsdaten oder sind das auch so Soft Conversions, Verhaltensdaten von wegen wie viel Klicks und wie viel vielleicht, ja, weiß nicht, Verweildauer, Conversion Rate, all solche Sachen so? Das sind
Es ist jetzt kein Google Analytics, es geht ja eher um den Verkauf, einfach so, ne? Ja. Also einfach wie viel Prozent oder wie viele Leute kommen überhaupt sozusagen in diesem Kanal auf deinen Shop und konvertieren dann, ne? Da gibt's ich hab's nicht genau im Kopf, was das für einzelne Daten sind.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie Analytics hast oder irgendwie. Das,
Ich frage nur, weil die Berichtsfunktion bei Shopify, die ist ja an sich schon sehr, sehr komplex und umfangreich. Finde ich schon wahnsinnig beeindruckend einerseits. Und da gibt es ja teilweise auch schon relativ viele Verhaltensdaten. Ne? Also vielleicht nicht ganz so umfangreich wie in Google Analytics, was ja auch gut ist, weil es einen dann überfrachten könnte. Mhm. Aber ja, ist ja schon auf jeden Fall gut, wenn man über die einzelnen Kanäle noch ein paar detaillierte Daten hat. Alleine auch schon zum Abgleich da mit Google Analytics, dass man sieht, so, ja, stimmt das jetzt wirklich? Weil da wird es ja mit dem Conversion-Messen immer auch ein bisschen tricky, ne?
Das ist krass. Ja, krass. Also, ja. Und das ist also der, um vielleicht so das da einen Strich drunter zu machen, also das ist tatsächlich so, es hilft ja keinem, wenn wir sagen, dieses Social-Commerce-Thema ist so ein komplexes Ding und so einfach schwer zu bedienen und du brauchst so viele Spezialisten dafür, dann hat man ja nie eine Chance, dass es ein breites Phänomen wird. Unsere Philosophie ist tatsächlich, dass das einfach sich so anfühlt, als wenn man, ich sag mal, seine Produkte im Netz irgendwie in seinem Shop veröffentlicht, dass es auch ähnlich einfach funktioniert halt auf Plattformen. Ob man das dann nutzen möchte, ob man denkt, seine Produkte passen in dieses Segment oder man hat genug Content, das kann man ja für sich selbst entscheiden. Aber dass die Möglichkeit da ist, diese Klaviatur zu spielen, das ist, glaube ich, so das Entscheidende.
Ja, cool. Ja, finde ich ein gutes Schlusswort an dieser Stelle. Nee, wirklich. Aus meiner Sicht haben wir über alle Dinge gesprochen, die ich jetzt hier, also das jetzt ein bisschen intern, die wir gesprochen haben. Hättest du noch Punkte, über die wir sprechen wollen?
Nee, du, ich fand das einen schönen runden Ritt über das Marketing-Business und halt über die Technologie. Ich glaube, das versteht man jetzt besser, was Social Commerce bedeutet. Ja.
Ja, okay, alles klar. Roman, danke dir für das schöne Schlusswort. Ich denke, damit kann man es ganz gut zusammenfassen. Ist auf jeden Fall ein krasses Phänomen, würde ich es immer noch bezeichnen. Ist Social Commerce sozusagen in dem Sinne. Wir alle kennen Social Media und so weiter, die ganzen Kanäle, aber es zahnt sich halt immer stärker mit E-Commerce in dem Sinne. Ich habe es immer so ein bisschen getrennt irgendwie betrachtet, aber gleichzeitig natürlich so schon Dinge gesehen, die es da irgendwie gibt, eben Live-Shopping, Instagram-Shopping etc. Aber das Ganze nochmal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, da echt so auch die Herausforderung für Händler ein bisschen zu besprechen, ist, denke ich, absolut, absolut wichtig, wenn man eben selber einen Online-Shop betreibt oder auf jeden Fall mit der Materie E-Commerce businessseitig zu tun hat. Roman, mega, mega cool, dass du dabei warst bei uns im Podcast.
Sehr gerne.
Hat mir wirklich Spaß gemacht und ich denke, das bietet einen Haufen Mehrwert für alle, die jetzt hier zugehört haben.
Ja, danke für die Einladung und bis bald.
Genau, vielleicht mal zu Gast bei dir in deinem Podcast.
Sehr, sehr gerne. Lass uns gerne über Technologie sprechen bei uns.
Genau, im ShopTech-Blog von Roman. Cool. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.